Mein Name ist Markus Gärtner, ich bin seit 30 Jahren Wirtschaftsjournalist, werde heute Nachmittag an dem Panel mit Max Otte und mit Dirk Müller teilnehmen. Und Max Otte, den ich seit über 30 Jahren gut kenne und sehr schätze, wir waren Co-Stipendiaten bei der Konrad-Adenauer-Stiftung damals während des Studiums, hat mich gebeten, diese kurze Einführung zu machen. Dass Sie so zahlreich hier heute gekommen sind, spricht nicht nur für Ihre Wertschätzung gegenüber dem Informationsangebot von IFVE, sondern auch dafür, dass es natürlich viele wichtige Fragen gibt, die es zu beantworten gilt. Wir haben in dieser Woche ja die jüngsten Turbulenzen an den Börsen gesehen. Also möglichst viele gute Antworten versuchen wir heute zu geben bei diesem Privatinvestortag 2018. Und dafür darf ich jetzt dann den Gastgeber, Professor Max Otte, auf die Bühne bitten.
Ich freue mich, dass wir hier sind und anstelle einer Einleitung habe ich ein paar Charts für Sie. Chartanalyse machen wir ja in der Form nicht. Wir betrachten Charts eher als Kunstwerke, die man vielleicht einmal ein bisschen verändern kann. Und ich habe Ihnen diesen Chart mitgebracht. Die meisten werden es erkennen. Es ist der DAX vom 7.2.2017 bis zum 12.10.2018. Da sind schon die gezahlten Dividenden mit drin. Der DAX ist ja ein Performance-Index. So, und wie Sie sehen, war das anderthalb Jahre mit einer Nullrunde. Und da habe ich Ihnen noch einen Chart mitgebracht. Das ist dieser. Also erstmal sind wir von Januar 18 bis jetzt von 3.550 auf 11.550 runter. Das sind minus 14,5%. Und wir haben diesen Absturz und wir haben den Absturz der letzten Tage, der ist ja auch nicht ohne, also 3,10, aber hier ist nochmal richtig runtergegangen und insgesamt haben wir über die 18 Monate eben eine Nullrunde.
Das ist auch ein Chart, da sehen Sie auch den Absturz der letzten Tage. Das ist der Max Otte Vermögensbildungsfonds, sieht aber insgesamt etwas freundlicher aus. Wenn Sie schauen, sind das -5%, nicht schön, aber insgesamt doch in diesem Zeitraum noch +16% und eben nicht +/-0 nach Kosten. Freuen wir uns auch drüber, sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir da so die Kurve gekriegt haben. Und sind eigentlich weiter durchaus optimistisch, auch noch Geld verdienen zu können, auch wenn es jetzt nochmals schwieriger wird. Da sind die Indizes, der DAX +/-0, Eurostox leichtes Plus, MSCI World etwas mehr Plus und das ist nochmal der Fonds. Und der PI Global läuft ja im Prinzip parallel. Jetzt haben wir noch was Neues seit anderthalb Jahren, das ist der Max Otte Multiple Opportunities, da wird der Kurs nur alle 3 Monate festgestellt. Sehr günstige Gebührenstruktur für professionelle Anleger ab 100.000 Euro. Und der ist dadurch, dass wir diese 3-monatliche Kursfeststellung haben, hier war es noch monatlich, bringt der natürlich Ruhe in die ganze Geschichte rein. Und ist auch gut, jetzt haben wir natürlich den nächsten Kurs erst wieder in 3 Monaten, also Anfang Januar. Schauen wir mal, wo er dann steht. Über was möchte ich mit Ihnen sprechen? Wir haben ein weiteres gutes Jahr hinter uns, nicht ganz so bombig wie das letzte, aber sehr erfreulich und sehr gut. Die Welt ist weiter im Gaga-Modus. Ich möchte meine Warnung von Anfang des Jahres verstärken, dass wir uns am Ende eines Zyklus befinden, nicht am Anfang und wie wir uns da positionieren. Das ist meine Einleitung bzw. mein erster Vortrag. Und am Ende des Zyklus heißt ja nicht, nichts mehr tun. Das wäre falsch, denn Kontoguthaben, wenn wir dann wirklich mal eine große Krise haben und die Bail-in-Regeln der Europäischen Union zählen, es kommen Sondersteuern, es werden Kontoguthaben vielleicht weggeschmolzen, dann ist das auch nicht sicher. Ja, man muss streuen, auch am Ende des Zyklus kann man noch investieren, aber nach Motto von Warren Buffett, sei gierig, wenn andere vorsichtig werden und sei vorsichtig, wenn andere gierig werden, werden wir eher vorsichtiger. Es ist ein Jahr der vielen, vielen Jubiläen. Vor einem Jahr haben wir die Lizenz der BaFin bekommen für institutionelle Anlageberatung aus Deutschland. Das heißt, ich kann jetzt meine Fonds aus Deutschland beraten. Es ist ein bürokratisches Monster ohne Ende. Wir haben Compliance, wir haben Wirtschaftsprüfer, die Fondsgesellschaft hat Compliance, hat Wirtschaftsprüfer, der Asset Manager hat Compliance und Wirtschaftsprüfer, alle verdienen mit, die Arbeit machen wir. So ist es mittlerweile, also die Finanzmarktregulierung hat im Prinzip so eine Art Finanzsozialismus und Bürokratismus hochgezogen, der den Großen nützt, denn die können natürlich diese Compliance-Abteilung besser bezahlen auf ihr großes Volumen und die Kleinen werden aus dem Markt gedrängt. Also so hat die Lobby im Prinzip die Finanzkrise genutzt, um die Großen noch größer zu machen. Dass die Leistung dadurch nicht besser wird, das sehen wir immer wieder. Seit 2 Jahren gibt es den Max Otto Multiple Opportunities, seit 5 Jahren den Max Otto Vermögensbildungsfonds, seit 10 Jahren den PI Global Value Fonds. Seit 15 Jahren gibt es IFVE. Vor 20 Jahren hatte ich die Idee, also es hat eine Weile gedauert, das umzusetzen, auch mit einigen Fehlstarts, wie das so im Unternehmerleben ist. Und vor 35 Jahren habe ich meine ersten Aktien im Depot gehabt. Also von daher viele, viele runde Jubiläen, die wir in diesem Jahr feiern können. Die Privatinvestor-Kapitalanlage, ich sprach eben kurz darum, hat einen Zweck. Wir sind ein Research-Team. Und der Zweck ist, unsere Fonds und auch den Börsenbrief zu beraten mit Research. Und das machen wir. Und das mache ich zusammen mit Prokurist und Senior Analyst Florian König, der auch heute natürlich Aktienideen vorstellen wird. Wo ist er? Da hinten. Und Analyst Alan Galecki. Und seit einem Jahr haben wir eben diese Zulassung. Das sind die Fonds, die wir haben, den Vermögensbildungsfonds, den PI Global mit 100 Millionen, den Hedgefonds oder den AIF für Professionelle und 2 institutionelle, also 2 Genossenschaften, für die wir ebenfalls die Kapitalanlage in einem Spezialfonds machen. Die Fonds, um das nochmal kurz zu zeigen, laufen ungefähr parallel. Es gibt leichte Unterschiede in den Positionen. Das hängt damit zusammen, dass die Bank bei dem einen das handeln kann, beim anderen nicht. Das hat auch historische Gründe. Wir gucken auch nicht drauf, dass wir genau dieselben Positionen haben, sondern wir wenden nur unsere Prinzipien an und erstaunlicherweise ist dann die Performance doch relativ gleich. Das gilt für die beiden Publikumsfonds. Der Hedgefonds hat natürlich noch andere Möglichkeiten. 5 Sterne bei Morningstar wieder. Vor zweieinhalb Jahren schrieben sie noch, das Fondsmanagement von Max Otte ist abenteuerlich, jetzt wieder 5 Sterne, dann bin ich vielleicht im nächsten Jahr wieder abenteuerlich. So ist das bei den Ratingagenturen. Leider verlassen sich alle auf die, dabei machen die nichts anderes als im Prinzip die historische Performance und ein paar Kennzahlen und dann kommen da irgendwelche Sterne raus. Und leider ist im Finanzvertrieb so, dass man auf diese Sterne schaut und nicht auf die Leute, die dahinter sind und was wirklich die Fondsperformance ausmacht. Letzten Jahr sogar unter den 2% besten laut Morningstar. Wie gesagt, diese Auswertungen der Ratingagenturen, die können sich auch sehr schnell wieder ändern. Wir machen weiter unser Ding, kann Morningstar sagen, was sie wollen. Wir sind vor DAX, MSCI World Stocks Europe im letzten Jahr. Den MSCI World haben wir nicht ganz geschafft. Der Aufschwung der letzten Monate, Jahre ist im Prinzip durch Amerika getragen und dort vor allem durch die Technologiewerte. Also es ist wirklich, der Aufschwung wird von immer weniger Werten getragen. Auch das ein Zeichen, dass man sich vielleicht am Ende des Zyklus befindet. Denn wenn Amerika mal in den Rückwärtsmodus geht, dann wird es schwer, das durch andere Aktienbörsen zu kompensieren und aufzufangen. Die großen Konkurrenten sind alle dahinter in diesem Zeitraum. Ich nenne das auch nicht mit Namen. Also hier ist ein FAS und hier ist ein FVS und hier ist ein AGUI. Die Kürzel müssen reichen. Die werden auch mal wieder davor sein. Das sind die großen Namen im Value-Bereich. Aber dieses Jahr oder dieses haben wir das Rennen da für uns gemacht. Und wir hoffen natürlich, auch im nächsten Jahr vorne zu sein, aber die Kollegen sind gut, mal schauen, wie es da aussieht. Langfristig ist die Performance bei 8,8, haben wir unser internes Ziel von 10 nicht ganz geschafft, aber Wir denken, dass wir da noch Chancen haben, das zu erreichen. 8,8 heißt, vor 10 Jahren, vor 10,5 Jahren im PI Global 100 investiert, sind 240 heute oder zum Stichtag hier. Das kann sich sehen lassen, es ist auch vor den Indizes. Das ist der neue Fonds, der funktioniert im Prinzip wie die Publikumsfonds, aber nur für Professionelle, nur mit einem Vermögensverwaltungsmandat und ab 100.000. Und das Einzige, was wir dort anders machen, ist, dass wir größere Positionen fahren können, bis 20%. Also wir können theoretisch das Fondsvermögen auf 5 Positionen verteilen, wenn wir uns sehr sicher sind. Und Value-Investoren sagen immer, konzentrierte Portfolios bringen mehr Performance. Und wir können physisches Gold im Safe machen, was sie bei einem Publikumsfonds nicht dürfen, denn physisches Gold ist laut Finanzmarktaufsicht unsicher. Also Papiere dürfen Sie ins Depot buchen, Zertifikate und so weiter, Gold dürfen Sie nicht haben im Fonds. Klar, wie die Lobby sich da ihre Gesetze so schreibt, dass es die großen Akteure bevorteilt. Die Gebührenstruktur ist extrem günstig, unter 4% bekommen wir nichts und über 4% bekommen wir 1/4. Das ist im Prinzip genau dieselbe Gebührenstruktur, wie sie Warren Buffett in seiner ersten Buffett-Partnership hatte. Und dazu kommen ungefähr 0,6% laufende Kosten, die aber an die Fondsgesellschaft und all, das sind die externen Kosten. Die schrittweise Kursfeststellung gibt dem Team natürlich und gibt dem Investor auch Ruhe. Da macht man einfach die Tagesschwankungen nicht mit. Das kann auch mal nach unten abweichen, wie hier, jetzt sind wir vorne. Man macht die Tagesschwankungen nicht mit, man kommt alle Vierteljahr ran an das Vermögen, aber eben nur alle Vierteljahr. Also wenn man was braucht, kann man das schon abziehen. Aber insgesamt haben wir mehr Ruhe, um zu disponieren und Sie haben mehr Ruhe im Kurschart, da geht es eben nicht wüst rauf und runter. Alle Vierteljahr stellt die Fondsgesellschaft, die das natürlich täglich vorhält, aber alle Vierteljahr veröffentlicht sie dann den Kurs. Auch die Empfehlungen aus der Jahresausgabe sind langfristig sehr gut gelaufen, sogar 12%, auch vor den Indizes, wenn man hier das ab 2014 sieht. Das ist der Rückblick und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Ein weiteres verrücktes Jahr für die Welt. Die Welt ist in Unruhe. Ihn haben wir jetzt seit 2 Jahren, ich weiß noch, wie ich im März 2016 auf dem Fondskongress in Wien sagte, Armin Wolf war da, stellvertretender Chefredakteur des ORF auf dem Podium, seid euch nicht so sicher, der könnte es werden. Nein, Trump, nie im Leben, der wird das nie im Leben. Es ist doch geworden und die Wahrheit hinter Trump ist halt viel komplexer als das, was wir in den Medien hören. Ich habe mit großem Genuss die ersten 2 Wochen nach der Wahl von Donald Trump mir die Medien angeschaut, wie die völlig verunsichert waren, weil sie noch nicht gesagt bekommen hatten, was sie zu sagen haben und was die Linie ist in der Einschätzung von Donald Trump. Und die Situation ist leider komplex und im November wird von mir in der Gazette und ein Kulturmagazin, unabhängiger Verleger, ein längerer Artikel kommt, Donald Trump, eine Zwischenbilanz. Den bekommen Sie natürlich auch, schreiben Sie mich an. Sie werden es auch über den Privatinvestor erfahren. Also diese längere Zwischenbilanz, die können Sie bei uns gerne anfordern. Macron, letztes Jahr schon drüber gesprochen, die Umfragewerte sind ungefähr so wie von der Dame. Warum der so hochgehypt wurde als letztlich Systemknecht, System darf man auch nicht mehr sagen. Wobei System ein sozialwissenschaftlicher Begriff ist. Die Systemtheorie ist eine sozialwissenschaftliche Disziplin der Soziologie. So, und wir haben ein System und das System ist im Moment nicht so ganz bürgernah. Also sage ich es weiter. Er ist ein Systemknecht, Sie auch. Hier haben wir auch Bewegung drin überall. Frau May, wir wissen auch noch nicht so ganz, wie das mit dem Brexit weitergeht. Und zum Brexit habe ich bei Lanz, damals lud man mich noch ein, gesagt, das kann auch eine Chance für Europa sein, sich besser zu finden. So schlecht ist das gar nicht. Aber ich habe auch gesagt, seid euch nicht so sicher, dass der Brexit kommt. Die Engländer wollten das zwar, aber das System will das nicht. Und jetzt merkt man schon, wie erste Zweifel gesät werden und so weiter. Man muss einfach gucken, wie die Kräfteverhältnisse sind. Ob der Brexit wirklich kommt, wir werden sehen. Ich sage 50-50. Und ich habe das seit 2 Jahren gesagt. So, dann haben wir diese Dame und diesen Herrn, die auch auf einer gewissen Erfolgswelle schwimmen. Also es ist viel, viel, viel los auf der Welt. Und ich habe das in der Jahresspezialausgabe, die Sie bekommen haben, stark und erklärt. Und ansonsten halte ich mich, habe ich ja versprochen, politisch zurück, wie ich das auch sonst tue. Ja, wo kommt die nächste Krise her? Wir wissen es nicht. Menschen suchen immer wieder nach einem Drehbuch. Wo ist jetzt, was passiert, wenn, dann? Und wir als Investoren, Herr König, Herr Galecki, ich, Frau Franzi, sind da viel nüchterner. Wir sagen, wir wissen es nicht. Das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren. Was passiert dann mit meinem Portfolio? Welche Titel sind robust? Na, wir werden Schwankungen erleben, wir werden auch Phasen erleben, wo die Portfolios zurückgehen. Aber wie können wir ein Portfolio bauen, das letztlich diesen verschiedensten Situationen gewachsen ist? Das ist die Frage. Nicht, was wird genau passieren? Wissen wir nicht. Was könnte passieren? Ja, das fragen wir uns schon. Trump fängt jetzt mit dem Handelskrieg an. Also er ist schwer bedrängt in den USA. Er hat seine Unterstützer, er hat aber auch die ganzen Medien gegen sich. Er hat den Deep State gegen sich. Also es ist so ein Konflikt Trump und ja, Populismus versus System, wo die Bürger sind und die Bürgerinnen, das muss man dann noch in diesem Konflikt muss man schauen. Aber zunächst mal heißt Populismus dem Volk zuhören. Wie auch immer, also da ist große Spannung in den USA. Ich habe das alles aufgeschrieben in der Sonderausgabe, in der Jahresausgabe. Und Trump macht die Flucht nach vorne, China, Handelskrieg. Auch das mag für die Börsen im Moment nicht so gut sein. Ich sehe auch in dieser Sache Chancen. Denn diese unkritische Globalisierung, die wir über die letzten 30 Jahre hatten, die hat nachweislich der Mittelschicht geschadet. Sie hat aus meiner Sicht der Demokratie geschadet. Da ist eine Korrektur, eine sanfte Korrektur notwendig. Jetzt hoffen wir, dass die Korrektur sanft bleibt und nicht entgleist. Das wissen wir natürlich nicht. Aber die Richtung, in die es die letzten 30 Jahre lief, die war für uns Aktionäre gut. Für diejenigen, die keine Aktien haben, für die Bürgerinnen und Bürger nicht so gut. Brexit kann kommen, kann auch nicht kommen. Die Tage-2-Salden, es ist mittlerweile 6 Jahre her, dass Mario Draghi whatever it takes ausrief. Was immer notwendig ist, um den Euro zu retten, was ja Quatsch ist, er rettet nicht den Euro, er rettet die italienischen Banken und Italien und so weiter und die Eurokratie, die rettet er. Whatever it takes. Und dann sind die Tage-2-Salden zurückgegangen. Sie sind mittlerweile aber auf einem neuen Höchststand. Eine Billion haben wir Deutschen dem Süden geborgt und die kommt sicherlich nicht zurück. Völlig ausgeschlossen. Jetzt fängt man schon an mit Erpressungsmanövern, Reparationen an Griechenland in absurder Höhe, 70 Jahre danach. Und anscheinend lassen sich unsere Regierenden gefallen, auch auf solche Diskussionen einzusteigen, wie es im Dieselbereich ist, wie es in den verschiedensten Bereichen ist. Japan druckt Geld, China hat sich das Wirtschaftswachstum auch massiv abgeflaut. Ich habe gerade gelesen, die chinesischen Autobauer bzw. Autoabsatz ist zum ersten Mal seit den frühen 90ern rückläufig. Also da kommt auch einiges auf uns zu. Und in den Emerging Markets, die hoch in Fremdwährung verschuldet sind, rappelt es auch im Moment ganz gewaltig. Strafzölle. Und man sieht hier, dass das wirklich mittlerweile ein Handelskrieg ist. Es ist eine Flucht nach vorne für Donald Trump. Die Handelspolitik kann er bestimmen als Präsident, laut amerikanischer Verfassung. Ein paar andere Dinge kann er bestimmen. Die Einwanderungspolitik haben ihm die Gerichte entwunden. Und da macht er das, was er kann. Und auf einmal ist er dann auch ganz freundlich mit Kim Jong-un. Übrigens halte ich für Nordkorea für sehr berechenbar. Die wollen einfach ihr Land schützen. Ich meine, wie auch immer das Land aussieht. Aber angegriffen haben sie noch keinen. Aber diese Entspannung auf der südkoreanischen oder auf der koreanischen Halbinsel ist natürlich vielleicht auch nicht ganz im Sinne Amerikas, weil eine Entspannung heißt, dass Amerika ja nicht mehr als Schutzmacht benötigt wird. Und sowas kann man ja auch für Europa sich denken. Also da spielt Geopolitik rein. Ich freue mich sehr auf Dirk Müller, der dazu aus seinem neuen Buch Machtbeben nach der Mittagspause was sagen wird. Ich habe das Buch gelesen, spannend, vieles gelernt. Man merkt, da hat jemand wirklich quer gedacht. Also vielleicht nicht zu sehr beim Buffet bedienen, damit Sie Dirk Müller dann auch wachen Kopfes folgen. Ja, Türkei habe ich zum ersten Mal im Januar auf dem Fondskongress gezeigt. Das Wachstum schwächt sich rasant ab. Dieser europäische Emerging Markt geht von über 10% Wachstum auf 5 und es geht weiter runter. Und jetzt ist ja ganz einfach, Erdogan sagt, und dann haben wir Preisanstiege, und dann sagt Erdogan zu seinem Finanzminister, ist auch sein Schwiegersohn, verbiete mal Preisanstiege. So, das ist aktuell der Fall. Also man hat gesagt, das ist ungesetzlich, es gibt jetzt keine Preisanstiege mehr. Also Sie sehen, die Welt verändert sich. Diese 30 Jahre Globalisierung und immer freiere Märkte, ich stehe dem ja kritisch gegenüber, völlig freien Märkten. Ich bin für die soziale Marktwirtschaft, für Ordnungspolitik, aber diese 30 Jahre, die drehen irgendwann jetzt. Und dann explodieren die Zinsen und die Lira fällt. Und das ist natürlich tödlich, wenn sie in Auslandswährung, also Dollar, verschuldet sind. Und die Auslandsschulden der Türkei betragen 400 Milliarden Dollar. Das ist nicht viel weniger, als Lehman als Verbindlichkeiten hatte. Das waren nämlich 600 Milliarden Dollar. Also da braut sich was zusammen, wie im Rest der Emerging Markets. Zum Beispiel in Argentinien, der Peso rauscht wirklich ab. Auch da gibt es das Problem der Auslandsschulden, Zinsen, Leitzinsen 45%, Leitzinsen 60%. Und trotzdem kann man diesen Absturz anscheinend nicht verhindern. Und noch heftiger ist es in Venezuela. Da sind wir schon in der Hyperinflation. Da geht man nicht mehr mit dem Zählgerät ran, sondern mit der Waage an die Geldscheine. Da wird's, also das ist Venezuela und die Welt ist in einer schwierigen Phase, sagt mir auch meine politikwissenschaftliche Ausbildung, meine Ausbildung in internationalen Beziehungen an der Princeton University. Ich habe dazu viel geschrieben in der Jahressonderausgabe. Es passieren große Dinge, nicht immer angenehme Dinge, aber wir diskutieren in Deutschland über Flächenfraß in Bayern und über dies und jenes. Also wir blenden diese Sachen möglichst aus. Was mit dem Vogel Strauß auch nicht so ganz funktioniert, mit dem Kopf in den Sand stecken. Es ist viel in Bewegung. Warum befinden wir uns am Ende dieses Zyklus? Wir wissen es nicht, wann er kippt. Ich habe mich im Januar darauf versteift zu sagen, innerhalb dieser Amtszeit von Donald Trump haben wir den großen oder eine große Korrektur oder irgendwelche Unruhen, großen Crash, weiß ich nicht. Es kann genauso gut ein Einfrieren der Märkte durch Zwangsmaßnahmen sein. Das hatten wir in Griechenland auch. Das hatten wir in verschiedenen anderen Ländern, wo man einfach dann das Land vom Markt nimmt, wo man neue Gesetze erlässt. Türkei versucht das jetzt, also Zwangswirtschaft, Planwirtschaft, aber irgendwas wird passieren. Wir sind in einem Megatrendbruch, was die Globalisierung, was das Weltsystem angeht. Haben Sie schon wieder System? System ist, ja, Weltsystem, Wallerstein, große Historiker sprechen auch vom Weltsystem, linke Historiker. Also da tut sich was. Und was gibt es da für Hinweise? Es gibt jede Menge. Also im Januar habe ich eben gesagt, ich werde vorsichtiger, wir werden vorsichtiger, die Emerging Markets sind riskant. Speziell hatte ich schon die Türkei gezeigt, ein halbes Jahr später ging das da ja richtig los und wir werden schrittweise Liquidität aufbauen. Wir sind also in Fonds zum ersten Mal seit 9 Jahren für unsere Verhältnisse liquide mit 20%, zum Teil 25% Liquiditätsreserven. Wir machen also den Abschwung auch mit. Aber er wird hoffentlich gedämmt, a, durch die Qualität der Titel, die wir drin haben, durch die Unterbewertung der Titel und eben durch die Liquiditätsreserve, wo wir dann weiter unten wieder zugreifen können. Und naja, ich habe es dann gesagt, und wie das so ist, der Dow Jones tat mir dann den Gefallen, kurz nachher schon mal so einen kleinen Mini-Crash hinzulegen. Dann kam doch wieder das ein oder andere Finanzmagazin. Das ist natürlich völlig unvorhersehbar, wann was passiert. Aber für dieses Jahr hatte ich fest damit gerechnet, dass wir irgendwann in eine Korrektur kommen. Denn wenn es lange genug gut geht, dann hört es irgendwann auch auf. Aber vorhersagen lassen sich die Dinge nicht nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erahnen. Dow Jones und S&P 500 sind brutal gestiegen in den letzten Jahren. Die Rendite, die man auf den US-Markt sich noch für die Zukunft berechnet, ist negativ. Der Ölpreis steigt, was natürlich auch nicht toll ist für viele Firmen. Der Zinszyklus dreht, der Kreditzyklus ist weit fortgeschritten. Die Zentralbanken intervenieren weiter, um das irgendwie am Leben zu halten. Und mit der Weltbevölkerung kippt auch irgendwann was. Das mag Sie vielleicht überraschen, dazu ganz kurz eine Geschichte dann. Der Dow Jones hat den längsten und drittstärksten Aufstieg hinter sich. Stärker war nur der Aufstieg vor der Weltwirtschaftskrise und innerhalb der großen Depression, als es dann von einem irrwitzig niedrigen Niveau eine Zwischenerholung bis 1937 gab. Und sowas geht eben nicht ewig. Das heißt nicht, wenn ich jetzt sage, der Zyklus geht dem Ende zu, dass Sie alles umschmeißen. Aber vielleicht werden Sie etwas vorsichtiger, als es Ihrer normalen Vorsicht entspricht. Also wenn Sie 50% auf dem Konto haben und 50% in Aktien, dann machen Sie vielleicht 60% am Konto. Also man wird schrittweise vorsichtiger. Das ist letztlich die Strategie, damit umzugehen. Aber nicht alles auf eine Karte setzen. Der S&P hat den längsten und zweitstärksten Aufstieg seit dem Zweiten Weltkrieg hinter sich. Und so geht das immer weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Jeremy Grantham, den ich sehr respektiere, ich habe Ihnen das im letzten Jahr gezeigt, berechnet immer so die durchschnittliche 7-Jahres-Performance per anno für verschiedene Vermögensklassen. Und da hat er 4 Faktoren, das ist ein Produkt mathematisch gesehen, was dann rauskommt, dass wenn das sich das Kursgewinnfeld ist von 20 auf 10 bei gleichen Gewinnen reduziert, halbiert sich der Kurs, klar. Also wenn die Kursgewinnfelder so hoch sind und zurückkommen, ist das ein Einflussfaktor und die sind hoch. In Amerika zumindest. Wenn die Gewinnmargen, wenn Apple dieses Jahr 20 Milliarden verdient, verdienen mehr, ich weiß, aber im nächsten Jahr 10 und das KGV bleibt gleich, muss ich die Aktie halbieren. Also die Margen gehen zurück, weil sie auch sehr hoch sind, auf ein normales Maß, ist mal die Prognose. Wachstum gibt es weiter in der Wirtschaft und Dividenden gibt es auch ein paar. Und das zusammen ergibt dann diese erwartete Rendite, und die liegt bei minus oder lag letztes Jahr bei minus 4,2% per annum für den amerikanischen Markt insgesamt. Also ein amerikanisches Indexzertifikat ist keine gute Idee. Es sei denn, Sie wollen relativ berechenbar minus 4,2% per annum haben. Dieses Jahr, da der amerikanische Markt weitergelaufen ist, hat Grantham seine Prognose angepasst auf minus 5,2%. Stimmt auch, wenn die Aktien weiter steigen, wird das Verlustrisiko höher. Wenn die Wirtschaft nicht explosiv wächst, das tut sie natürlich nicht, sie wächst sehr gemächlich. Der Zinszyklus dreht. Die Zinsen haben sich in 2 Jahren in den USA verdreifacht, sind zwar immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau, aber das bringt natürlich die Emerging Markets in Probleme, wo jetzt das Geld langsam nach Amerika zurückfließt. Und im letzten halben Jahr verdoppelt. Und auch in der Italien gibt es hier eine massive Wende in den Zinsen. Also da ist die Politik der Notenbanken, die ja schon sehr zwangswirtschaftlich und sehr interventionistisch ist, Dinge tut, die ich mir als Student nie hätte vorstellen können. Aufkauf von Unternehmensanleihen. Die Notenbanken werden zu Geschäftsbanken, also eine ordnungspolitische Sünde, nah am Interventionismus und Staatssozialismus. Machen wir alles. Aber diese Tricks scheinen so langsam ihre Wirkung zu verlieren. Die Zinsen drehen. Und das ist natürlich für zunächst einmal nicht so gut für Aktien. Die Kredite sind massiv gestiegen, Autokredite, Studentenkredite in den USA wieder weit oben, Immobilien nicht so, das hat sich ein bisschen reduziert seit der Finanzkrise, aber dafür machen die USA in anderen Bereichen Schulden fleißig weiter. Wir werden dann nachher sehen, wie viel dieser faulen Kredite in den Bilanzen europäischer Banken gelandet sind, die dann die Verluste tragen und damit Sie und ich. Die Intervention der Zentralbank hat ein verzweifeltes Ausmaß, da habe ich schon mehrfach drüber gesprochen. Bargeldverdrängung, Negativzinsen, Dinge, Anleihenkäufe, also Dinge, die man vor 20 Jahren als einfach unschicklich und sich nicht gehörig für eine Marktwirtschaft und für ein freies Wirtschaftssystem niemals, auch nur im Traume, sich hätte vorstellen können. Dass die Globalisierung für die Mittelschicht schlecht ist, zumindest in ihrer jetzigen Form, können Sie hier nochmal sehen. Das war 1980 das Einkommenswachstum. Und hier sind die ärmsten 10%, die ärmsten 20%, 30, 40, hier ist die Mitte. Hier sind die reichsten 10%. So, und es war ein bisschen, wie es sein sollte, die Ärmsten haben vom Wachstum mehr profitiert 1980. Und das ist die Situation 2014. Hier geht das gesamte neu geschaffene Vermögen hin. An die obersten 3-4%. Da ist das Wachstum. Und die obersten 20%, da ist noch ein bisschen Wachstum und dann nimmt das rapide ab. Das ist die Realität. Das ist das, was uns als Globalisierung verkauft wird, was in der Form, und deswegen hat Trump da auch legitime Punkte aufgegriffen. Er macht nichts draus und er bringt das alles durcheinander, aber die Kritik als solche, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Geringverdiener werden ärmer. Wir haben neue Armut, auch in Deutschland. In Köln sehe ich viele Flaschensammler. Also es ist wirklich, wenn man in Liechtenstein ist, ist das nicht so. Da sieht man noch relativ wenige. Das Land ist auch schuldenfrei, davon werden wir gleich hören. Aber hier in Köln sieht man es sehr deutlich. Und das sollte in einer reichen Gesellschaft wie der unseren nicht der Fall sein. Die Ölpreise steigen. Gehen noch mal. Und das zum Abschluss der Hinweise, dass wir uns am Ende des Zyklus befinden, die Weltbevölkerung dreht. Also in circa 10 Jahren, wenn wir Afrika rausnehmen, da sage ich noch was zu, wächst die Weltbevölkerung nicht mehr. Asien, Lateinamerika, alle kippen im Wachstum. Nur Afrika wächst weiter. Derjenige, der diese Grafik in dieser Form verfasst hat, argumentiert wie folgt, also das Wachstum nimmt immer dann ab, und das Wachstum und Demografie sind aneinander gekoppelt. Also wo Bevölkerungswachstum ist, ist auch Wirtschaftswachstum. Nur in Afrika hat das nie funktioniert, da gibt es Bevölkerungswachstum ohne Wirtschaftswachstum. Also können wir sie auch rausnehmen, ist sowieso nur 15% der Weltbevölkerung. Aber da, wo wirtschaftliche Dynamik ist, in allen anderen Kontinenten, haben wir diese demografische Dynamik. Wie positionieren wir uns in dieser doch ziemlich verrückten Welt? Zu den Vermögensklassen, Festgeld, Kontoguthaben, Anleihen, so viel wie nötig. Jetzt vielleicht etwas mehr, wenn man sich auf einen Rücksetzer einrichtet. Also das ist eben die generelle Vorsicht, die man jetzt walten lässt. Vielleicht fährt man die Liquiditätsquote etwas hoch. Bitcoins habe ich mich letztes Jahr zu geäußert. Der König wird gegen Ende des heutigen Tages auch etwas dazu sagen. Keine Kryptowährung, bin großer Kritiker und Skeptiker, und es schien ja, als ich im letzten Jahr das sagte, da ging es ja steil nach oben, mittlerweile sieht das ja auch etwas anders aus. Gold und Silber sind nach wie vor günstig, Gold ist im Vergleich zu Aktien günstig und Silber ist noch mal günstiger im Vergleich zu Gold, also das ist sicherlich eine gute Krisenwährung. Und Aktien sind nach wie vor selektiv dabei. Und natürlich haben wir da besondere Sorgfalt walten zu lassen, aber wir finden noch genug. Wir finden noch Märkte, wo es spannend ist. Herr Hilfiger wird gleich über Japan erzählen. Herr Hilfiger ist bei der Liechtensteinischen Landesbank, schon lange Fondsmanager, schon viele Jahre. Japan ist eines seiner Spezialgebiete. Er hat auch hier schon drüber referiert. Der Nikkei ist ja schon kräftig angezogen. Warum das vielleicht weitergeht, davon hören wir gleich was. Und auch ansonsten finden wir immer wieder spannende Titel. Kraft Heinz als Basisinvestment, schön zurückgekommen, 4,5% Dividende. Klassiker, Buffett ist drin. Was will man da so groß verkehrt machen? Die Immobilien sind mittlerweile verrückt. Warten Sie. Da sind wir noch bei Aktien. Also hier sehen wir die Aktienampel. Hongkong, Russland billig. In Europa orange, gelb. Und ein durchschnittlich bewerteter Markt heißt ja, dass in diesem Markt durchschnittlich viele teure Titel gibt und durchschnittlich viele billige. Muss man die billigen finden. Ein teurer Markt heißt, dass es nur noch ganz wenige bis gar keine billige Titel mehr gibt. So muss man das sehen. Wir kaufen ja keine Märkte, aber in einem durchschnittlich bewerteten Markt lassen sich immer noch ordentlich Titel finden. In einem billigen Markt natürlich sehr viel, aber wir würden auch nicht raten, 50% Russlandquote ins Depot zu nehmen. Vielleicht 5. Der Buffett-Indikator hat zum ersten Mal wieder ins Minus gedreht, ganz knapp, aber ist jetzt so ausgeglichen, also auch da ungefähr plus minus null, wenn man es so sieht. Da setzt Buffett einfach, und das ist ein ganz grober Indikator, aber wenn Sie sich daran erinnern, wir können kein Drehbuch schreiben, wir können das nicht auf den letzten Tag und auf den letzten Kommastelle berechnen, dann sind die groben Indikatoren besser als die feinen. Der Buffett-Indikator sagt, dass jetzt die Weltmarktkapitalisierung, also der Wert aller Aktien auf der Welt, ungefähr gleich ist mit dem Weltsozialprodukt. So, und wenn der Wert der Aktien das Weltsozialprodukt überschreitet, werden Aktien teurer. Und hier waren die Aktien die ganze Zeit billig und wir waren bis hier ziemlich Vollgas oder Vollgas in Aktien und jetzt werden wir ein bisschen vorsichtiger. Immobilien, es geht weiter, steigt wahnsinnig. Viele kaufen jetzt noch, weil sie in Sachwerte wollen, aus der Panik oder aus der Angst, etwas zu verpassen. Immobilien sind extrem teuer mittlerweile. Sie zahlen das 30-fache der Miete für gute Immobilien, dann lieber das 15-fache des Gewinns bei Kraft Heinz. Und bei Kraft Heinz haben sie 4,5% Dividende, sind global diversifiziert, haben ein global aufgestelltes Unternehmen. Bei einer Immobilie haben sie den ganzen Ärger und sie haben nicht das 15-fache, sie zahlen in Relation das Doppelte wie bei Kraft Heinz. Natürlich gibt es auch in so einem teuren Markt hier und da noch interessante Objekte, aber ich habe einen Immobilienkaufmann aus Berlin gesprochen, der sagt, ich mache nichts mehr in Immobilien, es ist verrückt und ich glaube, das ist letztlich auch die richtige Entscheidung im Moment. Das Geld bei Immobilien ist definitiv verdient worden. Das wird jetzt nicht mehr verdient, wenn Sie jetzt noch kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Geld verlieren, sehr, sehr hoch. Nicht 100%, aber hoch. Gold, recht günstig. Hier war Gold Dow Jones. Also hier bekommen Sie, hier ist Gold günstig, hier ist Gold noch hier ist der Dow Jones günstig, hier unten. Ja, die Frage ist, wie viel Unzen Gold muss ich hinlegen, um einmal den Dow Jones zu bekommen? Im Moment ist der Dow Jones irgendwo weit über 20, die Unze Gold bei 1200, also muss ich ungefähr 20 Unzen Gold hinlegen. Das heißt, ich muss viel Gold für einmal den Dow Jones bezahlen. Damit ist der Dow Jones relativ teuer. Hier musste ich nur 2 Unzen für den Dow Jones bezahlen. Das heißt, hier war Gold sehr, sehr teuer. Und hier ist der langfristige Durchschnitt. Also Gold ist im Vergleich zu Aktien billig, ist ein gutes Krisenasset. Und Silber ist im Vergleich zu Gold nochmal billig. Also hier ist Gold teuer, hier ist Gold billig. Also Silber ist nochmal billiger, trotzdem ist Gold die Krisenwährung Nummer 1. Silber, weil es so billig ist, ist halt auch sehr teuer, sehr schwer. Wenn das Kilo $300 kostet, Haben Sie 3.000 Dollar, das ist schon 10 Kilo, 30.000 Dollar, 100 Kilo, 60.000 Dollar, 200 Kilo. Also da haben Sie dann schon richtig zu schleppen, was nicht gegen Silber spricht. Das ist halt sehr billig, aber man kann da nicht alles drin aufheben. Wir werden vorsichtiger. Wir haben schon Ende letzten Jahres gesagt, dass wir Liquidität aufbauen. Zielquote 20-40%. Wir sind eher am unteren Rande der Quote, weil wir immer noch spannende Sachen finden. Aber prinzipiell sind wir eher auf der Seite der Vorsichtigen. Sehr selektiv bei den Titeln, nochmal die Qualitätskriterien erhöht, nochmal verstärkt. Nicht mehr unterbewertete Unternehmen werden dann auch verkauft, um Liquidität freizubekommen. Also wir haben eben die Liquidität etwas hochgefahren. Und im Max Otte Vermögensbildungsfonds sind es 26%. Und das würde uns natürlich, wenn wir dann wieder einsteigen, auch einen schönen Schub geben. Und diese Timing-Fragen sind extrem schwer und Privatanleger versuchen das immer und es klappt nicht. Und wir versuchen es auch, bei uns klappt es manchmal. Das ist der Unterschied. Ja, 9 Jahre lang Vollgas für Aktien. Sie kennen diesen Spruch, ich bringe ihn immer wieder, aber jetzt eben nicht mehr. Aber der Aktienbesitz in Deutschland ist auf einem 10-Jahres-Hoch. Hier sehen Sie wieder den Anstieg. Die Deutschen gehen wieder in Aktien rein. Vorsichtig zwar, aber das steigt jetzt langsam. Das steigt jetzt langsam, der Aktienbesitz in Deutschland. Der DAX ist brutal gestiegen. Insgesamt haben die Deutschen weniger Aktien. Na, hier haben wir diesen riesen Anstieg und hier weniger. Aber jetzt fangen sie an zu kaufen. So, und dann ist das, was man gelegentlich an der amerikanischen Ostküste hört. Übrigens, unsere Sprachkontrolleure wollen uns verbieten, von der amerikanischen Ostküste zu sprechen. Ich habe 10 Jahre an der amerikanischen Ostküste gelebt. Die Amerikaner selber sprechen von the East Coast. The East Coast, East Coast Elites, die Ostküsteneliten. Da wird ja gleich, das ist antisemitisch, das ist Quatsch. Die Ostküsteneliten sind größtenteils angelsächsisch. Ja, also, aber so wird man versucht, mit wirklich großen Tricks, mit Gehirnwäsche, uns Begrifflichkeiten aufzudrängen. Ostküste ist ein völlig gebräuchlicher Begriff in den USA. Ostküste, Westküste und dazwischen. Das sind so drei Länder, unterschiedliche, sehr unterschiedliche. So, also die Zahl der Aktien steigt wieder, aber an der Ostküste geht doch schon seit vielen Jahren das geflügelte Wort von stupid German money um. Und das ist leider immer noch so. Und Daniel Stelter, den ich sehr schätze, rechnet ja gerade vor, wie viel Vermögen in der Amtszeit Angela Merkels vernichtet worden ist. Und das sind ungefähr 3,5 Billionen. Also eine Wirtschaftsleistung hat meine Parteivorsitzende auf dem Gewissen. Es hängt damit zusammen, dass Deutschland sehr viel Auslandsforderungen, also Geldforderungen über Tage 2 und über sonstige, also Geldforderungen im Sinne von Bankkonten, Salden, Krediten ans Ausland gibt, die irgendwann weg sein werden. Und nicht in Aktien investiert. Und jetzt fängt man wieder an, wo es zu spät ist. So, und dann sagt auch die FAZ, erst kürzlich haben die Menschen wieder mehr Geld in Aktien gesteckt, doch schwächere Märkte und eine hohe Inflation führen zu negativen Renditen und vielleicht auch bald dazu, dass mehr Anleger wieder auf Nummer sicher gehen. Wir bauen Liquidität auf. Hier sehen Sie drei Charts. Den DAX von hier gucken wir uns das an, von 01.01.2008 bis 01.01.2011, 3 Jahre. Und wenn Sie den DAX dann nehmen, dann sind wir nach 1 Jahr, nach 2 Jahren, nach dem Tief noch 13% im Minus. Das ist also die Finanzkrise, da ging alles runter, hier ging es dann wieder rauf. Und wenn Sie den DAX voll mitgemacht hätten, wären Sie nach 2 Jahren noch 13% im Minus gewesen. Wenn Sie zum 01.01.08 und Liquidität aufgebaut hätten und am 01.01.09 eingestiegen wären, das kann man natürlich nicht so genau timen, wir haben 2 willkürliche Daten genommen, der 01.01.09 war nicht der Tiefpunkt, der kam 3 Monate später, aber man hatte Liquidität, man ist dann wieder eingestiegen vor dem Tiefpunkt, es ging ja noch deutlich weiter runter. Dann wäre man nach 2 Jahren wieder plus minus null gewesen. Und wenn man 40% Liquidität gehabt hätte, wäre man schon 8% im Plus gewesen. Also, so wie wir investieren, können wir Schwankungen nicht ganz vermeiden. Aktien schwanken. Schwankung ist für uns nicht Risiko, das ist normale Begleiterscheinung des Geschäfts. Jedes Geld verdienen hat irgendwelche Mühen und hier sind es halt die Schmerzen, die Sie aushalten müssen, wenn es schwankt. Das ist bei Aktien, das wird immer so bleiben. Sich dagegen komplett abzusichern, ist fast unmöglich, ist unmöglich aus unserer Sicht. Wir können Krise, das ist der PI Global Value Fonds nach der Finanzkrise. In der Finanzkrise sind wir voll runter, 33% minus, weil wir voll investiert waren, weil ich damals eben Aktien durchaus noch als sehr lukrativ empfunden habe. Unsere ersten Investoren sind alle dabei geblieben. Kompliment heute nochmal. Ein paar sitzen hier, die relativ früh eingestiegen sind. Einer sitzt hier, der ist dann hier eingestiegen. Der hat es natürlich wirklich gut. Und in den nächsten zwei Jahren haben wir 46,46%, 4% mehr gemacht als der, als der DAX, glaube ich, ist es. MSCI World. Also richtig gut performt, als es dann aus der Erholungsphase rausging. Und das hoffen wir natürlich in irgendeiner Form zumindest ansatzweise zu wiederholen. Es kommt jetzt irgendwann was. Das ist so beim Aktieninvestieren, da muss man durch. Die Frage ist, hat man sich mental, emotional darauf vorbereitet oder wird man davon kopflos erwischt? Wir haben auch die Königsanalyse gründlich überarbeitet. Und zwar die alte Königsanalyse hatte qualitative Kriterien und quantitative Kriterien. Und jeweils gleichgewichtet, maximal 50 pro Bereich. Wir haben gesagt, eigentlich ist qualitativ, quantitativ nicht wirklich eine vernünftige Gliederung. Wir müssen das thematisch gliedern. Und wir müssen die Gewichtungen verändern, weil in der neuen Welt die Sachen so schnell sind. Das Geschäftsmodell ist nach wie vor sehr wichtig, die Bilanz ist wichtig, aber in dieser schnellen Welt geht das Management extrem wichtig. Und das wollen wir sehr viel genauer prüfen, da werden wir noch mehr Augenmerk drauf legen. Und das ist hier passiert. Wir haben das Geschäftsmodell nach wie vor mit 4 Kriterien gewichtet. Ganz wichtig, Verständlichkeit, Wettbewerbsvorteile, Profitabilität, Beständigkeit. Warren Buffett sagte, kaufe nur Unternehmen, die auch von einem Idioten geleitet werden können, weil genau das irgendwann passieren wird. Haben wir genug gesehen. Aber wir sehen, dass in der neuen Welt auch die größten Großkonzerne nicht mehr Tanker sind, die automatisch weiterfahren. Man kann auch Großkonzerne schwer schädigen und versenken. Deswegen ist eben das Management sehr wichtig für uns und deswegen die Eigentümerperspektive wird es von Managern oder Inhaberunternehmern geleitet, die sich wie ein Eigentümer langfristig darum kümmern, wie ist die Unternehmensführung, ist sie transparent, können die ihr Geschäft operativ und können sie auch mit dem Kapital umgehen. Das heißt, kaufen sie nicht Aktien zur Unzeit zurück, wenn die Aktien sehr teuer sind, haben Sie vernünftige Verschuldungspolitik und so weiter. Und dann gibt es nochmal die Bilanz. Also das haben wir überarbeitet. Sie finden das im Privatinvestor mit detaillierten Erläuterungen. Und ich glaube, dass wir damit für die neue Phase auch sehr gut gerüstet sind. Also aus einem Kriterium wurden hier 4. Wir haben das deutlich höher gewichtet. Bilanz aus einem 2. Die Top 10 Aktien kommt später nochmal, nur ganz kurz. Da sind schon einige dabei, wir werden es nachher wieder aufrufen in der Schlussdiskussion. Also Sie müssen es nicht fotografieren jetzt, Sie können es aber. Ja, wir sind jetzt 10 Jahre mit den Fonds unterwegs, 15 Jahre mit dem IFVE, ich 20 Jahre mit Verlagsunternehmen, 35 Jahre habe ich Aktien, 35 Jahre möchte ich noch machen. Und von daher freue ich, dass wir hier zusammen sind, dass wir im nächsten Jahr, dass wir im übernächsten Jahr wieder zusammenkommen, dass wir auch die Verwerfungen, die unweigerlich auf uns zukommen, mit Gelassenheit überstehen, weil wir das Hintergrundwissen haben. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Vielen Dank dafür.